Radio 1 Visite, der Medizin-Podcast, unterstützt von der Privatklinik Bethanien. Behandlungen auf höchstem Niveau. klinikbethanien.ch.
Willkommen zu einer weiteren Podcast-Ausgabe. Heute reden wir über die Schultern, respektive über die neue Freiheit für die Schultern dank modernsten Schulterprothesen. Das besprechen wir mit einem Fachmann, mit dem Dr. Matthias Fluri. Er ist Facharzt für orthopädische Chirurgie und Traumatologie vom Bewegungsapparat. Was kann denn alles so kaputt gehen, Herr Fluri, an den Schultern?
Also es gibt im Prinzip zwei Gründe, warum dass man Prothesen implantiert. Das eine ist, dass es eine Arthrose gibt, das heisst der Verlust vom Gelenkknorpel, der zur Reibung führt nachher. Oder wenn ein Gelenk instabil wird aufgrund von Sehnenverlust, Unfall und so weiter, dass man es nicht mehr anders kann stabilisieren als mit einem Kunstgelenk.
Ist das in jedem Fall ein Prothesenfall, so eine Arthrose oder eben Sehnen, die kaputt sind?
Nein, eine Prothese tut man eigentlich immer erst dann implantieren, wenn man alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft hat. Schmerztherapie, Infiltrationen, Medikamente, Physiotherapie und so weiter. Es gibt auch gelenkserhaltende Eingriffe und wenn alles das nicht zum Ziel führt, dann tut man zu der Prothese greifen.
Ganz grundsätzlich, wenn merke ich, dass etwas nicht gut ist, ist das eine reine Bewegungseinschränkung oder sind das schon Schmerzen, die da kommen?
Ja, also das kann beides sein. Wobei das, was der Patient natürlich zuerst oder am meisten zum Arzt führt, sind Schmerzen. Mit einer gewissen Funktionseinschränkung lernen viele Leute einigermaßen gut leben. Das hängt auch ein bisschen vom Alter des Patienten ab. Jüngere Patienten eher weniger, ältere Patienten sind durchaus bereit, auch gewisse Funktionseinschränkungen zu tolerieren, wenn es eben nicht schmerzt. Und das, was am Schluss nachher zum Arzt führt, ist schon der Schmerz. Und ganz speziell eben der Nachtschmerz, was ja für die Schultern eigentlich recht typisch ist. Ja.
Und ab dann, wenn es dann auch unerträglich ist, dann wird das dann angeschaut mit euch. Wie geht ihr da vor, auf dem Weg richtige Prothese, rein schon bei der Diagnosestellung? Was schaut ihr da an? Ab wann ist für euch nachher so langsam der Dialog in die Richtung?
Also es ist natürlich immer ein Zusammenspiel von ganz verschiedenen Faktoren. Also es ist die klinische Untersuchung, Befragung vom Patienten, was er für Symptome hat. Dann sind es Röntgenbilder, MRI, CT. Das hängt immer von der Vorgeschichte vom Patienten ab. Und die Gesamtschau nachher dann letztendlich führt einem dann zu der Diagnose und zu den Therapiemöglichkeiten.
Was heisst Schulterprothese 2025?
Es gibt grundsätzlich zwei Formen von Schulterprothesen, die man implantieren kann. Es gibt anatomische Schulterprothesen und es gibt sogenannte Umkehrprothesen oder inverse Prothesen. Gemein ist, dass man eigentlich die Oberflächen ersetzen tut und damit eben wieder das Gleitverhalten vom Gelenk wieder herstellen und so damit eben auch den Schmerz behandeln tut.
Nachher. Ich frage ganz naiv, ist es näher wieder wie vorher?
Grundsätzlich ist das möglich, dass es wieder so ist wie vorher. Prothesen selber geben eigentlich keine Limiten vor. Die sind so implantiert und wir haben heutzutage so gute Möglichkeiten, die auf den Patienten anzupassen, dass eigentlich durch Prothesen keine Limiten gegeben wird. Jetzt hat der Patient natürlich eine lange Vorgeschichte meistens. Er ist durch die chronische Entzündung von der Arthrose wird steif, die Muskeln gehen zurück, die Zähne werden steifer, die Kapsel wird steifer. Er hat allenfalls schon Operationen gehabt, hat schon Vernarbungen gehabt. Und aus den Weichteilen heraus können Limitierungen entstehen, die am Schluss dazu führen, dass man die Funktion manchmal nicht mehr ganz auf die hundertprozentige Funktion kann zurückführen kann. Aber so, dass es für den Patienten fürs tägliche Leben wieder zufriedenstellend ist, für das können wir eigentlich deutlich über 90% eigentlich an das Ziel. Ja.
Aber das ist schon ein bisschen der modernen Technik geschuldet, oder?
Ja, das ist so. Die Schulterprothetik ist eigentlich jetzt in der Prothetik der Gelenk insgesamt eher ein bisschen später entstanden. Die Prothetik hat ja an den Hüften und Knie eigentlich, vor allem Hüften angefangen und Schulter ist eher dazugekommen. Und sie hat vor allem Mitte, Ende 90er Jahre dann wirklich einen grossen Sprung vorwärts gemacht. Und seither, weil sie einfach so erfolgreich war, ist auch wieder deutliche Fortschritte noch gemacht, weil sie weiterentwickelt worden ist.
Gibt es da eigentlich einen Prozentsatz, den du sagen in so vielen Prozentsatz von Schulterproblemen, wird es dann irgendwann zu einer Prothese kommen?
Nein, das nicht genau. Von dem. Das ist halt sehr unterschiedlich. Man kann wie soll man sagen, die Relation zwischen den Veränderungen, die man sieht, und dem Gelenk in der Bildgebung und zwischen den Beschwerden ist zum Teil sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, die relativ diskrete Befunde haben und sehr starke Schmerzen haben. Es gibt andere, die sehr fortgeschrittene Arthrose haben und wenig spüren und auch damit umgehen können. Also das ist sehr individuell.
Ihr habt verschiedene Arten von diesen Prothesen jetzt vorher erwähnt, die zwei grossen Gruppen. Wie kommt ihr zum Schluss, was das der Patient braucht? Wie geht das mit MRI oder wie muss man sich das vorstellen?
Also man kann es eigentlich mechanisch kann man es relativ einfach sagen. Wenn das Gelenk stabil ist und alle Stabilisatoren, insbesondere die Zähne, also die Rotatorenmanschette, gut funktionieren, dann kann man eine anatomische Prothese implantieren und wenn das nicht der Fall ist, dann kommt eigentlich eine Umkehrprothese zum Ziel, zum Einsatz. Basierend tut das hauptsächlich auf der klinischen Untersuchung und dann vor allem auch auf dem MRI oder CT, je nachdem, dass man sieht, ist das Gelenk stabil oder nicht, und auf Basis von dem entscheidet man nachher.
Und die Prothesen, sind die maßgeschneidert oder nimmt man da einfach fixfertige Sachen?
Es gibt, also das ist so ein Zwischenteil. Also Prothesen sind heutzutage so aufgebaut, dass sie aus Einzelteilen zusammengesetzt werden. Man nennt das modular, also man kann sagen, so wie ein Lego-Baukasten. Und da gibt es dann verschiedene Grössen, wo man dann im Prinzip kann dann die richtige Größe wählen. Und das kann man heutzutage eben auch sehr schön planen an den Röntgenbildern, CT, man kann das 3D planen. Es gibt Planungssoftware, die einem da helfen, dann die genau richtige Größe für den Patienten nachher dann zu finden.
Material, was ist das mittlerweile?
Es ist in der Regel so, dass die Komponenten, die zum Knochen, die Verbindung machen zum Knochen, in der Regel Titanlegierungen sind. Titan ist ein sehr biokompatibles Metall, wo der Körper sehr gut darauf reagiert. Es wird zum Teil noch beschichtet mit knochenähnlichen Substanzen wie Tricalciumphosphat oder so etwas, wo dann der Knochen wirklich kann in die Oberflächen einwachsen. Das sind eigentlich die Sachen, die dann mit dem Knochen in Verbindung kommen. Für eine Gleitpaarung wäre das ungünstig. Das Titan in dieser Kombination wäre nicht geeignet. Dort sind sehr Kobalt-Chrom-Stahlteile, die dann kombiniert werden mit Plastik oder einer speziellen Kunststoffoberfläche, die dann ein reibungsfreies Gleiten ermöglichen.
Wird das von jedem Körper angenommen?
Titan ist eigentlich sehr, sehr gut. Das gibt es ganz, ganz selten, dass das nicht akzeptiert wird. Wo man ein bisschen schauen muss, ist bei den gehärteten Teilen, Kobalt-Chrom-Stahl. Dort hat es in der Regel als Härter Nickel drin. Und Nickel ist etwas, das halt relativ häufig Allergien macht. Wobei das immer noch nicht so ganz 100% klar ist, wie eine Nickelbeisetzung von Prothesen nachher dann vom Patienten mit Nickelallergien akzeptiert wird. Es ist so, dass man dann in der Regel einfach auf nickelfreie Implantate dann ausweichen.
Tut ihr das vorher abklären? Oder?
Ja, das tut man in der Regel vorher. Den Patienten befragen und abklären. Und wenn er eine schwere Nickelallergie hat, dann schaut man, dass man wirklich nickelfreie Implantate hat. Ja.
Wenn ihr in dem Moment, wo ihr alles wisst, wisst ihr alles? Oder gibt es dann auch gleich noch so den Moment, wenn man auftut, wenn man das Ganze einsetzt, die Prothese, wo es Überraschungen gibt, wo es Sachen gibt, die ihr erst dann entscheiden könnt?
Also es gibt manchmal Grenzsituationen, jetzt gerade von anatomisch auf invers, wo man muss intraoperativ entscheiden muss. Wobei man heutzutage mit der präoperativen Abklärung, also Voruntersuchungen, so gut ist und die Bildgebung ist in der Zwischenzeit so klar, dass man wirklich versucht oder kann auch einen Prozentsatz von Überraschungen sehr stark reduzieren. Ich sage den Patienten eigentlich immer, ich kann eigentlich gerne Überraschungen zu Weihnachten, aber intraoperativ nicht unbedingt. Von dem her. Also ich will ein klares Konzept haben und das dann auch verfolgen können.
Und das Konzept ist ja noch relativ schwierig nachvollziehbar für einen Laien. Wie erklären Sie das einem Patienten?
Also wir haben Modelle, wo man das zeigen kann. Man kann das anhand von Zeichnungen. Es gibt in der Zwischenzeit auch sehr gute Software, wo man einem Patienten zeigen kann. Kleine Videos, wo so Sachen animiert sind, dass man sich das vorstellen kann. Wobei eben auch dort die Aufklärung natürlich bei vielen Patienten irgendwo gewisse Limiten hat. Die sagen einfach, ja, machen Sie das, was gut funktioniert. Wenn Sie es einigermaßen verstehen, was wir implantieren, dann ist das eigentlich für die meisten gelangt, das muss man sagen. Aber es gibt sehr viele Hilfsmittel, die man da einsetzen kann. Und ich finde es auch wichtig, dass der Patient versteht, was er bekommt, weil dann weiss er auch, wie er damit umgeht, wie er Nachbehandlung ausschaut. Ist viel einfacher zu verstehen.
Der Hausarzt hat ja manchmal die Herausforderung, dass der Patient mit angeblich viel Wissen kommt, weil er sich natürlich informiert hat. Wie ist das bei so etwas Komplexem wie mit den Schultern? Die betroffen sind, sind die auch extrem so wissenshungrig, weil man halt die Informationen herkommen kann. Wo ihr dann auch da ab und zu mal Informationen habt, die ihr müsst, korrigieren müsst oder die vielleicht halt nicht so förderlich sind für einen Dialog.
Sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, die sehr gut informiert sind. Es gibt Leute, die auch gar nicht das genau wissen wollen, weil das für sie alles abstoßend ist. Alles, was mit Operationen zu tun hat, ist natürlich immer ein bisschen schwierig für viele Patienten. Die wollen das gar nicht so genau wissen. Die wollen einfach wissen, was kann ich erreichen, wie komme ich dort an und das lange sie. Und es gibt andere, die das sehr detailliert das wollen wissen. Und da muss man dann zum Teil schon auch mal ein bisschen korrigieren, weil Dr. Google manchmal hilft, aber auch manchmal ein bisschen, ja, halt, es sind ungefilterte Resultate in dem Sinne. Oder? Auch mit der KI, da muss man auch immer schauen, das sind halt zum Teil Resultate oder auch Überlegungen dahinter, wo der Patient dann, wo man immer ein bisschen helfen muss, was dahinter steht. Oder?
Bei einem Patienten, der vielleicht älter ist und eh schon nicht mehr so mobil, ist vielleicht ein bisschen ein anderer Dialog als bei jemand Jüngerem, der vielleicht auch Spitzensport macht oder so etwas. Gibt es dann auch andere Operationen?
Nein, die Operationen sind grundsätzlich die gleichen. Es ist ganz klar so, dass jemand, der hohe Ansprüche hat, auch natürlich genauer informiert werden und dann genau wissen, wo sind meine Limiten, was kann ich erreichen, wie komme ich dort hin, wie gehe ich langfristig mit diesen Operationen oder mit dem Resultat um. Wobei es dann eben bei älteren Patienten dann primär eigentlich mal darum geht, den Schmerz zu behandeln, dass man kein Medikament mehr braucht, dass man wieder selbstständig ist. Das ist eine hohe Anforderung, auch, dass man wirklich auch selber sein tägliches Leben meistern kann. Und das sind eigentlich die wichtigen Punkte.
Wenn ich so eine Operation machen muss, die ganzen Abklärungen, ich nehme an, dass das Material muss bestellt werden muss, bis zu der Operation, habe ich da lange Wartezeit?
Die Implantate sind eigentlich verfügbar. Das sind eigentlich vorgefertigte Implantate, das sind nicht massgefertigte Implantate. Es gibt zum Teil Firmen, die das angefangen haben, wirklich massgefertigte Implantate herzustellen. Das ist aber relativ aufwendig, relativ teuer. Und bis jetzt hat das nicht können angewiesen werden, dass es wirklich im normalen Setting ein Vorteil ist, im Vergleich zu denen, Standard-Implantat. Und die sind eigentlich verfügbar. Also heutzutage kann man sagen, innerhalb von 2 bis 3 Wochen sind die Sachen parat.
Und dann kann man operiert werden. Wie ist das eine lange Sache? Also stell mir vor, Schulter ist sehr etwas Komplexes, etwas Kompliziertes. Ist auch die Operation dementsprechend?
Das ist wiederum sehr unterschiedlich. Also es gibt einfache, also in Anführungszeichen einfache Situationen, wo beispielsweise keine Voroperationen stattgefunden haben, wo die Anatomie eigentlich grundsätzlich erhalten ist, wo man die Oberflächen ersetzen muss, dann ist das eine Sache von vielleicht einer Stunde. Das kann aber auch sein, dass eben wenn x-fache Voroperationen, wenn noch Implantate beispielsweise drin sind, man die muss rausnehmen und dann die Narbe muss revidieren, das kann man mal 2 bis maximal 3 Stunden dauern, aber sehr viel länger sollte es eigentlich nicht dauern.
Und wenn die Operation durch ist, bin ich da eigentlich wach während der Operation oder ist das etwas, was bei Vollnarkose stattfindet?
Eine Schulterprothese wird standardmäßig in Vollnarkose gemacht. Die Schulter ist ja in einem grossen Muskelmantel eingepackt und dass man genügend Zugangsmöglichkeiten hat, muss die Muskulatur voll entspannt sein. Und das reicht man eigentlich nur in einer Vollnarkose.
Und die Operationen, die früher auch ein riesen Auftun bedeutet haben, kann man heute zum Teil mit so kleinen Schnittchen machen, die man fast nicht mehr sieht. Wie ist das bei der Schulter?
Ja, also die Limite wird eigentlich gehen durch die Größe der Implantate. Also man ist schon sehr stark zurückgekommen. Heutzutage ist ein Schnitt für eine Schulterprothese so um die 10 cm groß, weil man halt einfach das Implantat muss rein tun und man kann nicht ein 5-6 cm großes Implantat durch einen Schnitt von 2 cm hineingehen. Das geht halt nicht von dem her. Aber man versucht schon, den Schnitt so gut wie möglich zu reduzieren. Weniger Wundfläche bedeutet auch weniger Komplikationsrisiko.
Wie werden die Implantate-Teile befestigt?
Die meisten modernen Implantate werden eigentlich entweder verschraubt oder sind eingesetzt, dass sie wie eine Kantschaft funktionieren, also wie ein Setzholz, das man kennt aus der Schreinerei, wo man eine Kantschaft neu mit einsetzt und der eigentlich durch seine Form verblocken tut. Das gibt die primäre Stabilität. Und durch die Oberflächeneigenschaften der Implantate ist es nachher so, dass dann sekundär der Knochen kann in die Oberfläche einwachsen und dann eine sekundäre Stabilisierung kann gewährleisten. Es ist manchmal so, dass wenn der Knochen nicht mehr gut ist, speziell eben wenn schon Voroperationen vorhanden gewesen sind, wenn der Knochen schlecht ist, sehr porös ist und so weiter, dann greift man zurück auf Knochenzement. Das ist eigentlich ein Zweikomponentenkleber, wenn man so redet, wo dann die Komponenten eigentlich mit dem Knochenzement einzementiert werden, dass die wirklich definitiv stabil werden.
Für eine ältere Person vielleicht ein bisschen weniger relevant als für eine jüngere Person. Wie lange hätte so ein Implantat?
Das kommt natürlich ziemlich stark darauf an, wie so ein Implantat belastet wird und wie stark dass es eingesetzt wird. Man kann heutzutage sagen, so bei der Schulterprothese, so nach 10 Jahren sind rund 90% der Prothesen noch drin und funktionieren. Und nach 20 Jahren kann man heutzutage sagen, sind rund 85% funktionieren noch. Und man kann sagen, also 4 von 5 sind nach 20 Jahren noch drin, was für Prothesen eigentlich sehr eine gute Standzeit ist.
Wie muss der Patient mitmachen? Was braucht ihr für eine Unterstützung nach so einer Operation, für dass es möglichst schnell, möglichst gut kommt?
Die Prothese, das ist eigentlich schön an der Prothese, dass die nach der Implantation bewegungsstabil ist. Also man kann sofort anfangen zu bewegen und es ist gut, wenn man sofort anfängt zu bewegen. Man muss einfach gewisse Limiten einhalten, man muss regelmäßig in Physiotherapie gehen. Die Physiotherapeutin oder der Therapeut unterstützt einen bei diesem Prozess. Und da gibt es klare Schemen, wo man danach seine Nachbehandlung sich danach muss richten muss. Und es ist wichtig, dass der Patient dort dann eigentlich mitmacht und eben auch versteht, wieso dass er gewisse Limiten hat, wieso gewisse Sachen nicht gemacht werden dürfen. In einer ersten Phase eher ein bisschen muss zurückhaltend sein und in einer zweiten, dritten Phase, wenn es um Kräftigung geht, dann wirklich auch mitschaffen tut. Man sieht das immer, wenn der Patient versteht, wie es funktioniert und wenn er ein Ziel hat. Und da sind Sportler natürlich häufig sehr prädestiniert. Die wissen, die haben ein Ziel, die wollen einen Punkt herankommen, dass die das auch schneller und besser erreichen, als jemand, der eigentlich nichts macht und es einfach geschehen lässt. In dem Sinne.
Von was für einer Zeitspanne reden wir da im Schnitt?
Das kann so sagen, nach 3 Monaten kann man eigentlich wieder leichten Sport machen. Nach 6 Monaten kann man in der Regel sagen, ist die Prothese eigentlich so, dass man sie voll belasten kann, dass man keine Rücksicht mehr muss nehmen auf die Prothese. Das Endresultat nach einer Prothese, so wie es sich langfristig darstellt, ist in der Regel nach einem Jahr erreicht. Das muss man in etwa investieren.
Lange bis Zeit, wirklich, oder?
Ja, das ist eine lange Zeit. Wobei nach 6 Monaten eigentlich Patienten nicht mehr gross eingeschränkt sind. Aber wir haben gesehen, Untersuchungen, dass auch wenn man im zweiten Halbjahr ein strukturiertes Krafttraining macht, dass man dann noch sehr kann profitieren und wirklich auch noch an Kraft kann gewinnen kann.
Strukturiertes Krafttraining heisst was?
Dass man an der Maschine arbeiten tut, idealerweise eigentlich zuerst unter physiotherapeutischer Anleitung. Dass einem der Therapeut ein Programm, ein maßgeschneidertes Programm zusammenstellt, das man dann 2 bis 3 Mal in der Woche dann eigentlich sollte machen an der Maschine. Ergänzt vielleicht durch ein Schwimmtraining und so weiter, einfach, dass die Muskulatur möglichst regelmäßig aufgebaut wird.
Aber ich sage jetzt einmal, ein Hockeyspieler oder ein Handballspieler, das war es wahrscheinlich der gewesen, mit einer Schulter, mit einer Prothese.
Ja, das ist es wohl so, ja, das kann man so sagen. Das ist halt einfach auch eine Frage, wie viel Risiko will man eingehen mit seiner Prothese. Also Eishockey-Spielen gängt die sehr wahrscheinlich schon. Das Problem ist halt einfach, wenn es dann wieder einen Unfall gibt, das sind ja meistens bei Eishockeyern, sind das ja unfallbedingte Probleme. Und wenn es dann wieder einen Unfall gibt und man hat wieder ein Kunstgelenk drin, dann wird halt einfach die Behandlung nochmal schwieriger und nochmal schwieriger. Und das Leben hört ja nicht auf, wenn man nicht mehr Eishockey spielen kann. Und seine Prothese sollte man ja eigentlich idealerweise lebenslang können halten und damit funktionieren. Und dann ist es immer eine Frage der Perspektiven.
Wenn wir einen idealen Heilungsweg haben, wie manchmal seht ihr mich noch als Patient?
Ja, in der Regel etwa 3 Mal. So nach 6 Wochen, 3 Monaten, 6 Monaten. Das sind eigentlich so die Standardkontrollen, gelegentlich mal eine Jahreskontrolle. Man macht dann gerne mal noch 5 Jahreskontrolle und eine 10 Jahreskontrolle, weil es ja eben eine eine Operation ist, die nicht einfach geheilt ist und abgeschlossen ist, sondern das Implantat bleibt drin. Und das sollte man so ein bisschen unter loser Kontrolle behalten, weil es zum Teil Veränderungen gibt im Röntgenbild, die sich nicht unbedingt in einer Veränderung von der Funktion äußern, wenn es früh ist. Dass, wenn man dass man sieht, wie die Prothese einfach funktioniert und wie sie vom Körper akzeptiert wird langfristig.
Ich weiss, es ist wahrscheinlich sehr selten, aber was kann denn so ein bisschen schief gehen nach einer Operation? Was können für Komplikationen auftreten?
Also die dümmste Komplikation bei allen Implantaten, die man einsetzt, das ist eine Infektion. Das ist immer das Dümmste, wenn sich Bakterien ablagern auf der Prothese. Weil das wird dann immer relativ heikel, um das zu behandeln. Da liegt das Risiko international gesehen so wie 1-2% von der Operation. Von dem, ja. Dann gibt es Nerven. Das ganze Schultergelenk ist in Nerven und Blutgefäße eingefasst. Das ist aber auch sehr tief. Das ist das Risiko von 1-2%, dass an denen etwas passiert. Langfristig ist eigentlich die langfristige Komplikation nach der Prothese ist eigentlich, wenn es gerade bei einer anatomischen Prothese, wenn die Sehnen, die um die Prothese rundherum liegen, wenn die auch altern und sich dann mit der Zeit nachgeben. Das ist eigentlich die Hauptkomplikation. Wobei das eigentlich nicht unbedingt eine Komplikation ist, sondern einfach eine Alterung vom Mensch rund um die Prothese, wenn man so will, sagen.
Wenn wir gleich ein bisschen für alle die noch keine Prothese haben und auch gar nicht in die Situation kommen, gleich noch ein bisschen Prävention machen. Kann ich irgendetwas machen, dass ich gar nicht in die Situation komme?
Das Beste, was Sie machen können, ist einfach, Ihr Gelenk so stabil wie möglich zu behalten. Das heisst, Muskeln halten. Je stabiler ein Gelenk, je besser es muskulär geführt ist, umso weniger Kraft haben Sie, die auf das Gelenk selber wirkt und durch das weniger Abnützungskraft auf das Gelenk. Also, man vergleicht das ja immer mit dem Segelschiff. Oder? Je stärker die Tau sind vom Segelschiff, umso weniger Kraft haben sie, die auf den Mast selber wirken tut und durch das weniger Abnützung und durch das eben eigentlich der präventive Faktor.
Wenn wir noch ein bisschen vorher schauen, jetzt ist ein bisschen wahnsinnig viel gegangen, haben wir gesagt, in dieser ganzen Prothetik, sagt man so, Prothetik. Was ist das nächste Ding? Was seht ihr so ein bisschen am Horizont auf uns zukommen?
Also was im Moment kommen wird, so in den nächsten Jahren, das ist die augmentierte Realität. Die virtuelle Realität in der Prothetik ist relativ schwierig. Ich glaube nicht, dass das wird kommen, aber die augmentierte Realität. Das heisst, der Operateur hat nachher dann eine Brille an oder einen Bildschirm, wo er Einzelfakten auf der Patient drauf projiziert überkommt.
Während der Operation?
Während der Operation, ja. Gerade live. Also das sind Sachen, die man vorher planen tut. Und das tut einem nachher dann, der Computer tut einem das dann auf den Patienten projizieren. Das Problem, das wir haben während der Operation, ist, dass wir ja immer nur ganz einen kleinen Ausschnitt sehen vom Gelenk. Und der Rest hinten dran, also die ganzen Ausrichtungen, die ganzen Winkel, die müssen wir uns vorstellen auf Basis von den Abklärungen, die wir vorher gemacht haben. Und die augmentierte Realität, die kann uns dann Landmarken auf den Patienten drauf aufprojizieren, die uns nachher zeigen, wie eigentlich die ganze Gelenk ausgerichtet ist. Und durch das hilft einem das nachher in der Orientierung für die korrekte Implantation von einer Prothese.
Materialmässig seht ihr da noch irgendein Potenzial?
Der schwache Teil ist der Kunststoff immer. Die ganze Gleitpaarung, eigentlich bei allen Prothesen am Körper, ist in der Regel ein härter Teil, sei das Metall oder Keramik, wo dann artikulieren tut mit dem Kunststoff als Gleitpaarung. Und die Abnutzung vom Kunststoff ist ein Problem langfristig bei allen Prothesen. Dort sind auch Untersuchungen am Laufen, aber dort hat man noch nicht so richtig den Punkt gefunden, dass man etwas hat, das wirklich abnützungsfrei ist und trotzdem ein gutes Gleitverhalten hat im Körper.
Und das, was er auch angetönt hat, was er eher kritisch betrachtet hat, die ganze Massgeschichte. Ich stelle mir jetzt vor, ein 3D-Drucker, der da ganz 1:1 auf jeden Patienten etwas produzieren kann, sofort sieht er das nicht.
Die Untersuchungen, die wir bis jetzt gemacht haben, eigentlich bei keinem Gelenk haben gezeigt, dass die ganz genaue, also die 3D-druckte Prothese, dass die wirklich einen signifikanten Vorteil hat gegenüber den breit gefächerten Prothesen, die wir heutzutage haben. hat sich nicht bewahrheitet. Und ich glaube nicht, dass das wirklich der Weg ist von dem. Ich glaube nicht, dass das vor allem Kosten-Nutzen halt, das ist immer ja, bei unserem Gesundheitswesen heutzutage sehr wichtig, dass man auch einen gewissen Kostenfaktor im Auge behaltet. Und das haben auch alle Orthopäden im Kopf, den Hintergedanken. Und da wird sich das in der nächsten Zeit von mir aus gesehen nicht durchsetzen.
Dr. Matthias Fluri, danke vielmals für die Ausführungen. Danke.
Radio 1 Visite, der Medizin-Podcast, unterstützt von der Privatklinik Bethanien.